1 Live Clubbing, heute zu Gast Juli C. mit ihrem Roman Adler und Engel. Und wir hören gleich von Max. Max ist 33 Jahre alt. Er ist, oder besser gesagt, er war schon ein sehr erfolgreicher Jurist, aber nach dem Tod seiner Freundin Jessie, er geht davon aus, dass sie sich mit einer Pistole in den Kopf geschossen hat, beschließt er nur noch so lange am Leben zu bleiben, bis er kein Geld mehr hat und sich kein Kokain mehr kaufen kann. Aus irgendeinem Grund, also für ihn steht es fest, er wird sich richtig wegballern mit Kokain, aber aus irgendeinem Grund ruft er nochmal in einer Radio-Talkshow an und die Moderatorin Clara findet über die Telefonnummer von Max dessen Adresse heraus und besucht ihn.
»Wo ist es passiert?«, fragt Clara. »Im Arbeitszimmer«, sage ich. Sie guckt durch die offene Küchentür schräg über den Flur. Eine der beiden Flügeltüren ist mit Brettern vernagelt. Sie schaut noch eine Weile hin und nimmt aus Versehen den ersten Schluck von ihrem Kaffee. Es vergeht eine halbe Ewigkeit, während der sie beweist, dass ihre Finger klein genug sind, um drei davon durch den Henkel der Tasse zu schieben. »Woher kanntest du sie denn?«, fragt sie. »Ich habe sie in den Trümmern einer eingestürzten Stadt gefunden«, sage ich. Als sie mir unvermittelt ins Gesicht sieht, erkenne ich, was mit ihren Augen los ist. Blau sind sie beide, aber das eine wie Wasser und das andere mehr wie Himmel. »Bisschen komisch bist du schon«, sagt sie. »Du hast ja keine Ahnung, was in dieser Welt abgeht«, sage ich, »und wenn ich es dir erzählte, würdest du es nicht glauben.« »Nee«, sagt sie ironisch, »schließlich lebe ich auch erst seit 23 Jahren.« Jetzt hat sie mich wohl darüber informiert, wie alt sie ist. 10 Jahre jünger als ich, wenn es überhaupt stimmt. Du lebst in einer anderen Zone, sage ich. Du kriegst das nicht mit. Vielleicht solltest du mal darüber sprechen, sagt sie. Und du, denke ich, solltest vielleicht mal bäuchlings über einen Couchtisch geworfen und kräftig durchgevögelt werden. Nur nicht von mir. Den Job kann ein anderer haben. Ich erklär's dir, sage ich. Sie fummelt an meiner Pfeffermühle herum. Wahrscheinlich stellt sie sich vor, es sei ein Mikrofon, weil sie nicht zuhören kann, wenn sie kein Mikrofon vor sich hat. Mir fällt ein, dass die Leute beim Radio mit einem Kopfmikrofon arbeiten und dass das nicht aussieht wie eine Pfeffermühle. Siehst du den Großteil Europas verwüstet, frage ich, die Überlebenden betrogen, geschändet und gedächtnislos? Nein, sagt sie. Ich aber, antworte ich. Es vergeht die zweite Hälfte der Ewigkeit. Wir könnten genauso gut getrennt voneinander sitzen, jeder in seiner eigenen Küche, grübelnd oder vollkommen leer, Löcher in die Luft starrend, in genau dieser Haltung, aber an verschiedenen Orten. Dann hätten wir auch nicht weniger miteinander zu tun als jetzt. Sie schiebt möglichst viele Finger durch den Henkel ihrer Kaffeetasse, ich zeichne mit dem Löffel Fluchtpläne in das Kästchenmuster der Tischdecke. »Wie hieß sie überhaupt?«, fragt sie. Ich erschrecke, obwohl ich die ganze Zeit darauf gewartet habe, dass sie wieder mit Sprechen anfängt. »Das geht dich einen Scheißdreck an«, sage ich. »Zeig mir das Zimmer, wo es passiert ist.« »Einen Scheißdreck zeige ich dir.« »Bitte«, sagt sie. »Ich werde das Zimmer nie wieder betreten«, sage ich. »Du willst ein Zimmer deiner eigenen Wohnung nie wieder betreten«, fragt sie. »Und das in einer Dreizimmerwohnung?« »Halt's Maul«, brülle ich. Ich lasse eine Hand flach auf den Tisch fallen, dass der Kaffeelöffel auf den Boden hüpft. »Dann hast du nur noch 2 Zimmer«, sagt sie. »Nur noch 1«, flüstere ich. »Es ist in einem Durchgangszimmer passiert.« »Das solltest du dir noch mal überlegen«, sagt sie. Ich erhebe mich leicht von meinem Stuhl, um besser ausholen zu können, und schlage ihr mit dem Handrücken quer über den Mund. Ihr Kopf wird zur Seite geschleudert, und der Zopf, den sie gerade erst locker zusammengebunden hat, löst sich unterwegs. Die Haare fliegen durch die Luft und fallen wirr über Gesicht und Schultern. In Zeitlupe hätte das mit Sicherheit gut ausgesehen, wie eine Shampoo-Werbung. Ich stehe auf und gehe zum Fenster, um ihr Zeit zu geben, ihr Haar wieder in Ordnung zu bringen. Rechts unten in der Ecke sind 3 Marienkäfer, in einem tüllartigen Spinnennetz verendet, alle mit der gleichen Anzahl von Punkten auf den Rücken. Ich frage mich, ob irgendeine Spinne auf der Welt in der Lage ist, an das Weiche, Essbare in ihrem Innern heranzukommen. Not looking for-